ein Kommentar von Fossis Assistenten. Ich kann so nicht arbeiten. Diane gründete den Digit-Fonds und verstärkte ihre Bemühungen, den Wilderern das Handwerk zu legen. Freunde von ihr sagten später, dass man in dieser Zeit merkte, wie sich ihre Wut und ihr Hass auf die Wilderer bemerkbar machte. Im Film Gorillas im Nebel wurden die Begebenheiten etwas Hollywood-soft runtergespielt, dargestellt, beziehungsweise auch gar nicht gezeigt. Wir kommen dazu. Warum nicht? Ist nicht lustig. Hier eine der Begebenheiten, die sich zutrugen. Also, sie kaufte sich eine Halloween-Maske, China-Böller und andere Utensilien, um den Wilderern und deren Familien Angst zu machen. Die wohnten ja auch alle da, so in der Gegend, und die kannten sich auch alle und so. Und schwarze Magie war ein fester Bestandteil der Glaubenswelt. Und sie tat dann so, als ob sie Zauberriten ausführen und Flüche heraufbeschwören könnte, um die halt von ihren Affen fernzuhalten. Das brachte ihr dann auch den gewünschten Ruf der Hexe ein. Mhm. Das wird im Film ja ganz gut dargestellt, ne?
Ja.
Sie engagierte bewaffnete Wächter, die sie bei den Gorilla-Gruppen platzierte, mit der eindeutigen Anweisung, nicht zu zögern und auf Wilderer zu schießen. Wenn Diane Fossey einen Wilderer erwischte, nahm sie ihn quasi fest, befragte ihn, demütigte ihn und inszenierte auch so Hinrichtungen, also echt mit einem Hinrichtungsplatz aufgebaut und so tun, als ob man ihn da gleich erhängt. Das wurde im Film auch dargestellt. Erinnert sich wahrscheinlich an die Szene. Was allerdings nicht im Film kam, was aber in Realität danach passiert ist, dass sie diesen Wilderer anschließend mit Gorillascheiße eingeschmiert hat.
Gorilla-Pupu.
Ja. Ein Pflanzenfresser, das ist, glaube ich, nicht so schlimm, aber Schee es an. Das macht, man schmiert niemanden. Man schmiert weder einen Menschen noch irgendein anderes Mitgeschöpf mit Gorillascheiße ein. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist gerade Digit, Onkel Bird und Flossy gestorben.
Das ist eine Aussage, aber es ist jetzt. Ne.
Also, ich würde sagen, aus meiner sicherlich fernen Perspektive schmiert man einfach niemanden mit Gorilla-Scheiße ein. Ich weiß aber nicht, was ich tun würde, wenn ich das erlebt hätte, was sie erlebt hat.
Ja, das ist eine sehr.
Kann man so stehen
lassen. Ja. Sehr diplomatische Formulierung.
Und ich will sie damit nicht verteidigen. Vielleicht ein bisschen. Aber naja, egal. Bill Weber und Amy Fedder. Du liest die ganze Zeit mit, ne?
Ja.
Hör auf, da mitzulesen. Das geht dich gar nichts an. Ich erzähl dir das. Bill Weber und Amy Fedder, ein Ehepaar, das während dieser Zeit mit ihr zusammenarbeitete. Also die betrieben auch Gorilla-Forschung und haben später auch ein Buch geschrieben, das nennt sich In the Kingdom of Gorillas. Also auf Deutsch, im Königreich der Gorillas. Und darin steht, dass die beiden Zeugen folgender Szene wurden. Diane brachte einen der Wildereiverdächtigten Mann ins Camp und begann ihn zu verprügeln, bis sie kurzatmig wurde und dann einen ihrer Wächter rief oder mehrere Wächter und ihnen sagte, sie sollen ihn weiterschlagen, was sie dann auch gemacht haben. Und dann haben sie seinen Penis und seine Hoden mit Brennnesseln eingerieben.
Fördert er durch die Durchblutung. Erstmal
ja.
Ein eine gesundheitsfördernde Maßnahme.
Würdest du das auch noch so sehen, nachdem du verprügelt wurdest und wenn du einen Penis und Hoden hättest?
Naja, je nachdem, wie die Geschichte weitergeht, hört der Schmerz irgendwann auf oder auch nicht. Aber ich vermute, dass der Schmerz nicht aufhört.
Der Schmerz hört auf. Ihm wurde Valium verabreicht. Bis er völlig hinüber war. Und als er dann langsam wieder zu sich kam, stand Diane über ihm und sagte zu ihm, ich habe deinen Verstand geraubt. Und jetzt gebe ich ihn dir zurück. Wenn ich dich noch einmal erwische, gebe ich ihn dir nicht wieder zurück.
Oh, das ist fair.
Es ist super spooky für einen, der in Afrika im Dschungel aufgewachsen ist, innerhalb von 500 Bürgerkriegen.
Es ist unkonventionell.
Sieht, wie seine Familie hungert, verkrüppelt, verhungert, niemand kümmert sich um dich. Du siehst, dass du mit Wilderei Geld verdienen kannst und gehst los, ein paar widerwärtige wilde Affen zu schießen.
Aber damit eröffnet sie ihm eine Alternative.
Andererseits einem vermuteten Wilderer. Es war also noch nicht mal klar, ob der wirklich Wilderer
vielleicht war. Vielleicht war es ein Wanderer.
Ja, vielleicht war es nur einer, der sich auch interessiert hat für Affen.
Und Wildkräuter.
Und Brennnesseln.
Wir dürfen nicht lachen.
Ach so. Das ist weil nicht das lustig. Das, ja, das ist das Problem. Deswegen, ich habe ja aber jetzt auch gesagt, wir sind nicht nur ein True Crime, sondern auch ein Comedy-Podcast. Darauf habe ich ja schon hingearbeitet.
Also ich finde das nicht so schlecht.
Also ja, Valium, ich habe dir deinen Verstand abgenommen. Jetzt hast du ihn wieder. Verpiss dich und komm, ich will dich hier nie wieder sehen. Diese Stelle, auch die vor allem mit den Brennnesseln, kam im Film nicht vor. Ein Wilderer, dem sie sein Gewehr abnehmen wollte, weigerte sich, woraufhin sie sein Haus auseinandernahm und drohte, seinen Sohn zu kidnappen. Der Wilderer so, hey, nee, ich geb dir mein Gewehr nicht. Jedenfalls macht sie das dann auch und nimmt seinen Sohn mit ins Camp abends. Und die Mitarbeiter so, okay, sie hat ein Kind dabei, wieso, warum, weshalb? Fragen aber auch nicht so wirklich, weil du von ihr, glaube ich, ziemlich schnell einen ziemlich krassen Anschiss kriegst. Andererseits ist es ein sehr angesehenes Forschungscamp. Am nächsten Tag bringt sie ihn aber wieder zurück und versehrt. Sie hat ihm auch wohl nichts angetan, weiß man nicht, aber sie bekommt auf jeden Fall Ärger und wird angezeigt bei den Behörden. Weder die Leute, die in der Region wohnen, noch ihre Mitarbeiter im Camp stellen sich da auf ihre Seite. Alle sind der Meinung, dass sie spätestens hier jetzt echt eine Linie überschritten hat und sie wird in die USA ausgewiesen. Sie kann dann aber Geld sammeln, dank ihrer Popularität und halt auch diverser Pressetermine und so weiter, warum auch so viele sie kennen, Gott sei Dank. Und sie schafft es dann, eine erneute Einreise nach Ruanda zu beantragen. Die Regierung dort in Ruanda ist gerade dabei festzustellen, dass Gorillas eigentlich eine hervorragende Touristenattraktion sind und möchten diese unangenehme Forscherin, die auch gerne mal Schüsse über den Touristen abschießt, weil die ihr auf den Sack gehen bei ihren Forschungsarbeiten. Die ruandische Regierung also will die da nicht unbedingt haben. Dein Fossi hingegen hat Angst, dass sich die Gorillas mit ansteckenden Krankheiten infizieren könnten. Was nicht ganz unbegründet ist, aber man sollte halt auch nicht auf Touristen schießen. Es ist schwierig, der Fall ist sehr schwierig. Man soll keine Gorillas mit Krankheiten anstecken, man soll nicht auf Touristen schießen.
Und man soll ihnen auch keine Hände und Köpfe abhacken, man soll sie einfach nicht
holen. Ja, aber das machen das Touristen ja eher selten.
Nee, die Touristen nicht, aber... Ne?
Ja, aber vielleicht sind die Touristen ja der Weg, wer weiß. Wie soll denn das Geld bezahlt werden, damit sich ein Familienvater als Wildhüter statt als Wilderer durchschlagen kann? Ja, weniger Kinder, mehr Bildung. Wäre eine Möglichkeit, oder? Ja. Dicke Touristen aus den USA, die sich mit Gorillas fotografieren lassen wollen.
Die kommen da gar nicht so weit hoch. Die können, und dann kann man
sagen, der gesamte Podcast unterliegt der satirischen Pressefreiheit.
Ja, genau. Also wenn wir noch 50 Kilometer weiter laufen, dann würden wir Gorillas sehen. Oh, wir sind ihnen so dankbar, dass wir bis auf 50 Kilometer an Gorillas rangekommen sind und jetzt zurück. Und
also früher war es ultra mein Traum, mal Gorillas zu sehen in live. Also, was heißt in live? Nicht im Zoo halt.
Im Nebel.
Im Nebel. Das waren wohl alles reiche Touristen, ne? Also jedenfalls, der Diane ging sie auf den Sack. Für die Gorillas waren sie vielleicht gut, vielleicht auch nicht, wer weiß. Kommt auf die Touristen drauf an, würde ich mal sagen. Die Regierung arbeitet also gegen sie und daraufhin droht Diane Fossey der Regierung an die Presse zu gehen mit Informationen über die Verstrickungen von Regierungsmitgliedern und Wilderern in diesem Land. Und mit Verstrickungen mit Goldschmuggel. Man kann also sagen, dass inzwischen so ziemlich jeder außer den Gorillas vielleicht in diesem Gebiet angepisst war. Von Diane Fossey. Jane Goodall, wir erinnern uns, die Schimpansenforscherin, nimmt sie in Schutz und schreibt, ohne Diane gäbe es in Ruanda überhaupt gar keine Gorillas mehr, die studiert werden könnten. Klares Statement. Von Jane Goodall, die auch heute noch lebt und immer noch als Botschafterin für die Gorillas unterwegs ist und ihren Sohn so erzogen hat, wie Gorilla-Eltern ihre Söhne erziehen, was bei ihrer gesamten Familie für Entsetzen sorgte, weil die alle gesagt haben, spinnst du, das kannst du nicht machen, ein Kind den ganzen Tag mit dir rumtragen, leg das mal ab, das muss ich dran gewöhnen. Sie so, nee, ich mach das so, wie die das machen. Und es wurde ein fantastischer Sohn. Nur so nebenbei. Nee, nee. am frühen Morgen des 27. Dezember 1985 wird Diane Fossey tot im Schlafzimmer ihrer Hütte aufgefunden. Offensichtlich ermordet. Wayne Richard McGuire, ihr persönlicher Assistent, berichtete, als ich sie entdeckte und mich herunterbeugte, um ihren Puls zu fühlen, sah ich, dass ihr Gesicht durch einen Machetenhieb in zwei Hälften geteilt war. Hinterher stellte sich heraus, dass diese Tatwaffe wirklich eine Machete war und die hatte sie selbst einem Wilderer abgenommen und seitdem war die in ihrer Hütte. Hütte. Es waren Möbel umgeworfen, Glas lag zersplittert auf dem Boden, ihre 9mm Waffe und also geladene Waffe und weitere Munition lagen direkt neben ihr, aber sie hat es offensichtlich nicht mehr geschafft, das zu erreichen, als ihre Mörder oder ihr Mörder zuschlugen. Raub schied als Motiv schnell aus, da sich noch viele Wertgegenstände und Tausende von Dollars und Traveler-Checks im Raum befanden. Nizza Traveler-Checks sind Reisechecks. Checks.
Werbung.
Leute, ich habe einen Kofi.
Anan.
Läuft in meiner Vitrine.
Nee, Entschuldigung.
Ja, ich habe ein Kofi. Konto. ko-fi.com/mfn für Mord für Nizza. Wenn ihr da Geld drauf packt, haben wir vielleicht bald ein Mikro. Das wäre cool. Achtung, Spoiler, der Mord an Diane Fossey ist bis heute nicht wirklich geklärt. Auch wenn er offiziell geklärt ist, nicht wirklich. Es gibt diverse Theorien.
Ich habe schon eine, aber ich halte sie zurück.
Nee, sprich sie aus.
Nee, es ist doch ganz klar.
Das sagen viele. Ja, weiter.
Sie ist in diesem Land, das geprägt und gepeinigt von Korruption ist und der Wildhandel floriert. Und sie hat ihre Wilderer da am Start. Meine Theorie ist, Diane Fossey hatte viele Feinde.
True.
Ja, das weiß man. Das ist eine bestätigte Geschichte. So, sie hatte politisch und korruptionsmäßig und vielleicht auch in den eigenen Reihen Feinde oder Menschen, die das überdacht haben, was sie da tut. Und nachdem es nicht um irgendwelche Raubgeschichten ging, sondern die vorhandenen Instrumente, Waffen genutzt wurden, um sie aus dem Weg zu räumen, wäre meine ganz persönliche Theorie, dass einer ihrer Ranger korrumpiert wurde und sie nachts mal hier so Machete Koffer, ne?
Ja.
Für $80 vielleicht.
Oder einen Job als Außenminister des...
Da verdient man dann halt $120.
Ja,
das ist meine Theorie.
Okay, cool. Ich hätte jetzt gedacht, dass du auch die Wilderer-Theorie vertreten würdest, weil das haben die meisten gleich gemacht.
Nein, weil sie hatte ja auch ihr eigenes Personal, was oder nicht Personal, aber ihre Mitarbeiter, ihre Crew, die ja mit ihr in den Camps war.
Ihre Hütte war aber ganz am Ende mit einem gewissen Abstand zum Camp.
Ja,
also das muss man schon dazu sagen.
Das muss man dazu sagen.
Und da stand jetzt auch kein Wächter davor oder so. Sie hatte halt ihre Knarre neben sich und die haben sich den Eintritt verschafft zu ihrem Schlafzimmer, indem sie in ihrer Hütte neben ihrem Bett ein Loch geschaffen haben, was auch immer das heißen mag. Das
wahrscheinlich nicht so schwer in dieser Hütte im kongolesischen oder nee, wo sind wir?
Wir sind in Ruanda, feucht.
Also im ruandischen Dschungel, es wird nicht schwer gewesen sein, sich irgendwie Zugang zu ihrer Hütte zu verschaffen. Und ich glaube, der Unterschied zwischen...
Zumal sie auch die ganze Zeit gesoffen hat.
Also irgendjemand aus diesem
Umfeld. Natürlich zum Beispiel die Theorie, dass Wilderer sie getötet haben. Doch der Schriftsteller Farley Mowat, der die Geschichte von Diane Fossey aufgeschrieben hat und recherchiert hat, und viel weiß, bezweifelt die Wilderer-Theorie. Er schreibt, ich zitiere:
Wenn einer von ihnen wirklich ihren Tod gewollt hätte, hätte er versucht, sie zu vergiften, oder wenn er absolut verzweifelt gewesen wäre, hätte er sie getötet, als sie sich in seinem Gebiet befand, im Wald, wo ein Pfeil, ein Gewehrschuss oder ein Speerstoß ihr Leben mit geringem Risiko für ihn beendet hätten.
Ein Kommentar von Fossys Assistenten, dass sie jeden misshandelt hätte, legt die Theorie nahe, dass auch vielleicht ihre Persönlichkeit schuld daran war, dass sie umgebracht wurde. Zum Beispiel von jemandem, der über alle Maßen verletzt oder verärgert war. Wir erinnern uns, ich kann es mir schon vorstellen, wenn du in diesem Camp bist, du erlebst dieses ganze Elend, es ist ständig neblig, es ist dunkel, es ist kalt. Du liebst Gorillas, deswegen bist du da, machst deine Forschung, kriegst einen Anschiss, was auch immer. Also ich finde die Theorie nicht ganz abwegig, dass es halt jemand innerhalb dieses Camps war, der das alles mitbekommen hat und gesagt hat, Alter, keine Ahnung, packe ich nicht mehr. Aber mit einer Machete, ich weiß nicht. Aber die Untersuchungen der ruandischen Regierung gingen in diese Richtung, dass es auf jeden Fall jemand innerhalb des Camps gewesen wäre. Und deswegen verhafteten sie direkt nach dem Mord sämtliche Mitarbeiter und Angestellten dieses Camps und verhörten die. Nachdem sie alle Mitarbeiter von Fossi verhört hatten, beschuldigten die örtlichen Behörden, was immer das heißen mag, ihren ehemaligen Fährtenleser und einen studentischen Forschungsassistenten des Mordes. Die zwei behielten sie also da von allen, die sie verhörten. Den ersten hatte Fossi Monate zuvor gefeuert, also rausgeschmissen, und er hatte ihr daraufhin auch gedroht, sie mit einer Machete umzubringen. Den zweiten hatte sie in Briefen ständig verhöhnt. Ständig verhöhnt. Also der Student Wayne McGuire entkam der Anklage in Afrika dadurch, dass er in die USA flog. Und der Fährtenleser Emmanuel Vrelekone wurde später erhängt in seiner Gefängniszelle gefunden. Die Regierung hat aber gesagt, ja, der war das, der sich da erhängt hat. In vielen Berichten wurde damals jedoch die offizielle Version des Selbstmordes angezweifelt und Fossys Tod höheren Stellen zugeordnet. Im Jahr 2001, vor exakt 20 Jahren, sagten die ruandischen Behörden, dass Protaisigiranirazo oder Monsieur Z, der Gouverneur der Provinz Ruhengeri, während Fossis Zeit im Lande war, also in Ruanda, und ihren Tod angeordnet habe. Das schrieb eine so renommierte Zeitung wie The Guardian. Also die Quelle ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Monsieur Z war wegen Kriegsverbrechen während des Völkermordes in Ruanda 1994 angeklagt und wurde freigesprochen. Er wurde aber nie wegen des Mordes an Diane Fossey angeklagt. Nicholas Gordon, ein investigativer Journalist, der ein Buch über Fossys Tod geschrieben hat, nachdem er in den 1990er Jahren selber in Ruanda war, kam zu einem ähnlichen Schluss, nämlich dass Fossi getötet wurde, weil sie zu viel über den illegalen Tierhandel der herrschenden Elite Ruandas wusste, also die sich halt da ein Näschen verdient haben durch Tierhandel, und weil sie auch Informationen hatte zu illegalem Goldschmuggel. Und weil sie sich eben auch für die Einschränkung des Gorillatourismus eingesetzt hat, was eine große Geldquelle war für die herrschende Elite Ruandas. Tatsächlich beschreibt auch Fossi, wie sie, vor ihrem Tod natürlich offensichtlich, wie sie von einem verängstigten Wilderer, den sie eingefangen und gefangen genommen hatte, eine Fülle von Informationen über die Wilderei erhielt. Und das ist jetzt ein Zitat aus ihrem Tagebuch. Es gibt Namen auf der Liste, die großen Ärger bedeuten könnten, wenn sie veröffentlicht wurden. Okay. So viel zum Thema Theorien, man weiß es nicht. Diane Fossey ist tot. Zu ihrer Lebzeit wurde sie oftmals von Kollegen kritisiert, dass sie ein quasi wissenschaftliches Verbrechen begangen hätte, und zwar den Anthropomorphismus, also dass man Tieren menschliche Verhaltensweisen zuschreibt. Das Bild der Wissenschaft hat sich Gott sei Dank, möchte ich sagen, seitdem geändert, und tatsächlich begann ihre Generation an Forschern von Primatologen die Art und Weise zu verändern, wie Empathie in den Wissenschaften aufgenommen wird, beziehungsweise integriert wird. Das ist
ja beim Humanismus gar nicht.
Was bei Konrad Lorenz auch noch undenkbar war.
Und das ist gar nicht so lange her.
Ja, eben.
Als ob es gestern gewesen wäre.
Die renommierte Primatologin Jane Goodall plädiert dafür, anthropomorphe Interpretationen komplexer Verhaltensweise als Grundlage für rigoroses Hinterfragen zuzulassen. Ja.
Ja, Mann.
Und Mowat, Fossys Biograf, der nach mehreren einsamen Jahren der Beobachtung arktischer Wölfe auch die klassischen Memoiren Never Cry Wolf schrieb, sagte, ich bin ganz zu 100% dafür. Der hat mit dem arktischen Wolfrudel zusammengelebt.
Sämtliche kommerzielle Tierhaltung dahin.
Es geht hier um Wildtiere.
Nee, es geht
jo, die, um Tiere. Ja, so Konrad Lorenz und so, der hat schon immer auch versucht, sich so fernzuhalten, aber dem ist ja auch nicht immer gelungen.
Nein.
Der hat ja auch öfter, gab es halt noch keinen Begriff dafür, aber und der auch schon.
Man muss auch hardcore aufpassen, was man sagt, weil sonst gerät man sofort in diese wirtschaftliche Grätsche und.
Oder in die unwissenschaftliche Ecke, aber heute eben nicht mehr. Seit Immanuel Birmelings haben Tiere ein Bewusstsein.
Aber man darf es nicht benennen, weil sonst ist man sofort.
Aber es hat doch jetzt einen Namen. Du kannst es Anthropomorphismus nennen. Hey, du kannst doch ein Tier nicht so vermenschlichen. Entschuldige, ich benutze hier die wissenschaftliche Methode des Anthropomorphisierens der Situation. Wenn du das so aussprichst.
Ich anthropomorphisiere das, denn ich bin Anthropomorphisof. Es ist nicht so leicht. Okay.
Okay, und weiter. Also, der Wolfsforscher, der in der Arktis war, von dem ich auch mal eine Reportage gesehen habe, an deren Schluss ein Wolfs... Er hat immer super viel Tee getrunken und hat dann nachts um sein Zelt gepinkelt, um sein Zelt zu markieren. Und dann hat er am nächsten Tag gefilmt, ist rausgekommen aus dem Zelt und die Wölfe haben halt ein Stückchen weiter oben in so einer Höhle gewohnt. Kam aber jeden Morgen an ihm vorbei natürlich, um zu gucken, was da so los ist. Und der Leitwolf ist so hin und gleich so, Moment. Und über jede einzelne Stelle, die er gepinkelt hat, hat er doch mal drüber gepinkelt. Und dann sind sie weitergegangen.
Einmal ums Zelt.
Und ganz am Schluss hat ihn eben eine Wölfin... Er wollte in diese Höhle reingehen. Er wusste, dass sie da ihre Welpen geworfen hat, weil er die ja die ganze Zeit beobachtet hat. Und dann ist er mit der Handkamera dahin und an den Höhleneingang und hat so geschaut und so, may I? Darf ich mal gucken? Und dann hat die so gewedelt. Und das siehst du halt auch auf der Kamera, wie sie so wichtelt und ihn so anschaut. Und er sagt, oh mein Gott. Und halt so die Babys sich anschaut und sie freut sich. Und ach, wie nicht anderen zu erwarten, sagt er, diese Methode mit Empathie und gleichem Respekt den Wildtieren zu begegnen, ich bin ganz zu 100% dafür. Also, er fügt hinzu, die einzige Fähigkeit, die ich habe, um Tiere zu verstehen, ist die Tatsache zu erkennen, dass ich einer von ihnen bin.
Fossys Gefühle gegenüber ihren nichtmenschlichen Freunden, den Gorillas, scheinen sie während der 18 oft einsamen und feindseligen Jahre sowohl geschützt als auch ihre Arbeit umso schmerzhafter gemacht zu haben. The End.
This is the End.
The End. Instagram, Facebook. Und wenn ihr uns super lieb habt, 5 Sterne bei der iPhone-Podcast-App. Danke und wir sehen uns in Folge 10, wenn es wieder heißt Mord für Nizza.